Die Presse.
Der Klimawandel trifft Österreich besonders hart. Um 3,1 Grad hat sich Österreich bisher im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmt. Mehr als doppelt so stark wie der Rest der Welt. In den nächsten Jahrzehnten könnte Österreich sogar auf ein Plus von über 4 Grad zusteuern. Ein Szenario, auf das wir nicht wirklich ausreichend vorbereitet sind. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Der am Dienstag vorgestellte zweite österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel zeigt österreichspezifische Auswirkungen und Folgen des Klimawandels in voller Tragweite. Er zeigt aber auch, welche Handlungsoptionen die Politik noch hat. Und das ist die gute Nachricht, noch sind vorausschauende politische Entscheidungen möglich, die spätere Folgen und Schäden in Grenzen halten könnten. Der Meteorologe und Klimatologe Harald Rieder von der BOKU Wien hat als einer der Hauptautoren an dem umfassenden wissenschaftlichen Bericht mitgewirkt und mit mir im Interview darüber gesprochen, für welche Extremwetterereignisse sich Österreich besonders gut wappnen muss, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen es noch diese Legislaturperiode braucht und was effektive Klimapolitik, speziell in Österreich, hemmt. Herr Rieder, viele Menschen kennen bestimmt den IPCC, den Weltklimasachstandsbericht. Weniger Menschen, glaube ich, kennen den österreichischen Klimasachstandsbericht. Wieso braucht Österreich überhaupt so einen extra Bericht? Es gilt doch alles, was im IPCC steht, sowieso auch für Österreich.
Nun, der Weltklimarat des IPCC betrachtet die klimatische Entwicklung, die zukünftigen Projektionen und die zur Eindämmung des Klimawandels notwendigen Maßnahmen auf der globalen Ebene und dann heruntergebrochen auf die kontinentale Ebene. Österreich ist ein sehr komplex strukturiertes Land. Wir haben das Flachland im Osten, wir haben den alpinen Raum, wir haben ganz unterschiedliche Naturräume und wir sind ganz unterschiedlich vom Klimawandel betroffen. Und was auch ganz besonders ist, Österreich erwärmt sich deutlich schneller als der globale Durchschnitt. Seit der vorindustriellen Zeit ist die Temperatur im globalen Durchschnitt um 1,4 Grad gestiegen. In Österreich liegen wir bereits bei 3,1 Grad. Und um quasi die Klimafolgen, aber auch die Handlungsoptionen, die Österreich hat, entsprechend herauszuarbeiten, wurde eben dieser zweite österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel entwickelt.
Was sind denn sonst noch österreichspezifische Auswirkungen des Klimawandels?
Also viele Auswirkungen des Klimawandels hängen natürlich mit der Temperaturentwicklung zusammen. Zum einen sehen wir, dass sich die Niederschlagsintensitäten bereits verstärkt haben, vor allem bei den kurzfristigen Starkniederschlägen. Wir sehen ganz deutliche Abnahmen in der Schneedecke. Wir sehen deutliche Zunahmen in der Dürre auftreten und in der Dürreintensität und natürlich auch das zunehmende Verschwinden unserer Gletscher ist etwas, was sich hier naturräumlich manifestiert. Aber auch im Bereich der Ökosysteme sehen wir Veränderungen, quasi Klima, also kalte, angepasste Arten kommen zusehends unter Druck. Die werden durch wärmeresistente Arten entsprechend verdrängt, was auch unsere Artenzusammensetzung zunehmend unter Bedrängnis bringt.
Jetzt ist das Ziel, das im Pariser Klimaabkommen gesetzt worden ist, 1,5 Grad. Aktuell geht es eher in die Richtung 2,7 Grad. Was hätten denn so unterschiedliche Zielsetzungen, also unterschiedliche Szenarien, die wir vielleicht schaffen, vielleicht nicht, Auswirkungen auf Österreich?
Also gerade mal zusammengefasst kann man sagen, je stärker sich unser Klimasystem verändern wird und je stärker die Erwärmung voranschreiten wird, umso stärker werden die Auswirkungen sein. Das ist natürlich jetzt vom zukünftigen Emissionspfad abhängig. Wir sehen zum Beispiel, wenn wir jetzt in die jüngste Vergangenheit blicken und wir blicken quasi auf die letzten 30 Jahre im Vergleich zur Klimanormalperiode 1961 bis 1990, dann sehen wir, dass zum Beispiel Hitzeextreme sich schon verdreifacht haben. Die werden in Intensität und Häufigkeit weiter zunehmen. Und wenn wir zum Beispiel ein globales Erwärmungsniveau von 4 Grad erreichen würden, dann würden Ereignisse, die vor 60 Jahren circa einmal in der Dekade aufgetreten sind, dann quasi die neue Norm werden und 8-mal in 10 Jahren auftreten.
Bleiben wir mal bei der Hitze. Wir sprechen am Anfang des Sommers, wir bereiten uns gerade vor, was da heuer auf uns zukommen wird. Wir haben in den vergangenen Jahren schon einiges erlebt. Was ist denn so das neue Normal, auf das wir uns jetzt einstellen müssen?
Nun, wir sehen natürlich ganz stark, dass die Anzahl der Hitzetage sehr deutlich zugenommen hat. Das sehen wir auch ganz stark in den Landeshauptstädten und diese Hitzebelastung wird natürlich weiter zunehmen. Das hängt natürlich vom zukünftigen Erwärmungsgrad ab. Quasi je stärker unsere globalen Emissionen sein werden, umso stärker die globale Erwärmung, umso stärker die Hitzebelastung, aber auch die mit ihr verbundenen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Hitzebelastung, Übersterblichkeit in Hitzewellen, das alles wird zunehmen quasi. Und wir sehen auch in unserer Betrachtung der Schlüsselrisiken für Österreich, dass zum Beispiel bereits bei einer globalen Erwärmung von 2 Grad der Gesundheitsbereich, aber auch die Land- und Forstwirtschaft zunehmend in einen Bereich kommen, wo wir sehr hohe Risiken sehen werden.
Mhm. Etwas, das auch auf uns zukommen wird oder schon da ist, ist, dass die Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen weiter zunehmen wird. Was bedeutet das konkret für Österreich? Worauf müssen wir uns da einstellen?
Also wir müssen uns auf eine zunehmende Belastung an Hitzetagen einstellen. Wir werden sehen, dass die starken Niederschläge weiter an Intensität gewinnen werden. Das ist vor allem für die kleinräumigen starken Niederschläge von Bedeutung, weil hier skaliert die Wasserhalteverfügbarkeit der Atmosphäre direkt mit der atmosphärischen Lufttemperatur. Das heißt, die Clausius-Klapeyron-Gleichung sagt, bei einer Erwärmung von einem Grad wird die Atmosphäre 7% mehr Wasserdampf halten. Und dadurch ist gerade bei den kleinräumigen Niederschlägen mit einer starken Intensitätszunahme zu rechnen, was in kleinen Einzugsgebieten dann auch das Überschwemmungsrisiko entsprechend erhöht.
Sehen Sie da Österreich ausreichend vorbereitet? Stichwort vielleicht auch Versicherungsschutz.
Ja, also wir sind natürlich nicht ausreichend vorbereitet. Wir müssen unsere Anstrengungen über alle Verwaltungsebenen hier deutlich erhöhen. Und da gibt es ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Ich glaube, zunächst ist einmal ganz wichtig zu betonen, dass Emissionsminderung und Anpassung Hand in Hand gehen müssen. Das ist kein Entweder-Oder, aber gerade im Bereich der Anpassung müssen wir uns auf die auf uns zukommenden Veränderungen weiter einstellen. Wir müssen entsprechende Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen setzen. Und natürlich auch quasi gerade im Punkt von Naturschadensereignissen werden wir auch uns neue Modelle überlegen müssen, wie hier das ökonomische Risiko entsprechend abgepuffert und verteilt werden kann.
Da sind wir schon mittendrin in den Schlüssen, die wir aus der wissenschaftlichen Erkenntnis ziehen, nämlich in den Handlungen, die wir setzen oder setzen sollten. Aus dem Bericht geht sehr klar hervor, dass unsere Klimaziele, sowohl die 2030er als auch die 2040er Ziele, nur erreichbar sind, wenn zusätzliche Maßnahmen zu all dem, was bisher schon passiert ist, ergriffen werden. Was für Maßnahmen sollen das sein?
Also ganz wichtig ist die Dekarbonisierung unseres Energie- und Verkehrssystems. Wir werden den Anteil der Erneuerbaren deutlich ausbauen müssen. Also um die Klimaziele zu erreichen, ist eine Verdreifachung des Stromaufkommens aus Photovoltaik und Wind unerlässlich. Das zeigen alle Szenarien. Aber das hat natürlich auch positive ökonomische Effekte, weil unsere Importabhängigkeit abnimmt, auch die Preisvolatilität nimmt ab. Das heißt, hier haben wir quasi eine kombinierte Wirkung aus Klimaschutz und ökonomischem Benefit aus diesen Maßnahmen.
Es fehlen 10 Millionen Tonnen CO2 laut Umweltbundesamt, um das Etappenziel 2030 zu schaffen. Das ist eine sehr konkrete Zahl. Was für eine konkrete Maßnahme oder konkrete Maßnahmen könnten diesen Gap schließen?
Ja, also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Handlungsoptionen in unserem Bericht. Das ist auch ganz wichtig. Dieser Sachstandsbericht quasi bietet Handlungsoptionen, aber er möchte der Politik nicht vorschreiben, welchen Portfolienmix sie eben entsprechend verwendet. Was der Bericht ganz deutlich zeigt, ist, dass wir unsere Netze ausbauen müssen, dass wir unsere Photovoltaik und unsere Windkapazitäten ausbauen müssen, dass wir quasi eine entsprechende Verkehrswende auch benötigen, weil der Verkehr gemeinsam mit der Industrie Schlüsselsektoren sind in unserem Verkehrsaufkommen. Aber er zeigt auch ganz deutlich, dass in allen Sektoren Emissionsminderungspotenziale vorhanden sind, die auch deutlich zum Teil günstiger sind als die fossile Referenz. Und ein Maßnahmenbündel muss einfach alle Sektoren und alle Bereiche umfassen. Und unser Bericht zeigt deutlich, Österreich macht in vielen, vielen Bereichen bereits etwas, aber wir tun einfach noch nicht genug. Das heißt, hier ist es notwendig, entsprechend auch die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und Maßnahmen vorzugeben, um hier entsprechend die Energiewende und damit letztendlich die Klimaneutralität zu erreichen.
Also da höre ich raus, ein Klimaschutzgesetz wäre schön langsam einmal angebracht.
Ein Klimagesetz ist ja auch in Planung quasi, aber was wichtig ist in diesem Klimagesetz, ist, dass eben konkrete Maßnahmen drinnen sind, die auch mit quantifizierbaren Sektorzielen und auch Verwaltungszielen verbunden sind, damit wir auch einen zeitlichen Fahrplan haben, wie diese verbleibende Lücke effizient geschlossen werden kann, weil auch hier benötigt es langfristige Planung und Lenkungswirkung der erforderlichen Investitionen, um hier Klimaneutralität zu erreichen.
Ein Bereich, wo das vielleicht auch zutrifft, nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch bei der Anpassung. Da geht aus dem Bericht hervor, dass zwar auf regionaler Ebene vielleicht punktuell auch schon was passiert, das bleibt aber wirkungslos. Warum ist das so?
Es bleibt nicht ganz wirkungslos, aber natürlich ist quasi das Zusammenspiel der Kräfte in Österreich komplex quasi und eine Klarheit der Verantwortlichkeiten und auch der Zuständigkeiten über die Verwaltungsebenen von Bund, Ländern und Gemeinden würde hier natürlich Handlungsspielräume eröffnen. Und hier benötigt es auch ein neues Denken der Zuständigkeiten, das hoffentlich auch im Rahmen eines Klimagesetzes entsprechend geregelt wird, damit hier effizient die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energieträgern ausgebaut werden kann, dass klimafitte Raumplanung entstehen kann und damit letztendlich die Klimaziele erreicht werden.
Das heißt, der Föderalismus steht ein bisschen im Weg einer effektiven Klimapolitik.
Der Föderalismus ist sicherlich der Erreichung der Klimaziele nicht unbedingt förderlich.
die Veränderung, die der Klimawandel mit sich bringt, ist auch eine soziale Frage. Haushalte mit niedrigen Einkommen sind unverhältnismäßig stärker von den Auswirkungen betroffen. Das ist nichts Neues, hat aber nicht wirklich davon abgehalten, dass beispielsweise die soziale Abfederung der CO2-Steuer, der Klimabonus, aus Spargründen jetzt abgeschafft worden ist. Sehen Sie die soziale Gerechtigkeit in der aktuellen Klimapolitik ausreichend berücksichtigt?
Es ist natürlich eine sehr komplexe Situation durch die Budgetsituation, die sich in den letzten Monaten ergeben hat, und ich möchte den politisch Entscheidenden hier nicht vorgreifen, aber was wir sehen, ist natürlich, dass die hohen Einkommensklassen hier in Österreich überproportional zum Emissionsaufkommen beitragen, während die Klimafolgen überproportional von den niedrigen Einkommensklassen getragen werden und hier entsprechende Umleitungseffekte quasi durch entsprechende Subventionspolitik oder auch durch Lenkungsmaßnahmen entsprechend nachzuziehen wäre natürlich ein Gebot der Stunde.
In dem Bericht ist die Rede davon, dass es jährlich zusätzlich zwischen 6 und 11 Milliarden Euro bräuchte, um eben einige so Sorgensektoren, auch in diesen Sektoren, also Industrie, Verkehr, das Netto-Null-Ziel zu schaffen bis 2040. Aktuell ist tagespolitisch eher das Thema, wo man Geld sparen kann, nicht wo wir zusätzlich investieren wollen. Wie kann das zusammengehen?
Also man muss zwei Dinge festhalten. Erstens ist investiertes Geld ja nicht Geld, das weg ist, sondern das bringt uns etwas quasi. Das bringt uns in eine bessere Zukunft quasi und bereitet uns quasi auch in der Wirtschaft quasi mit Standardvorteilen entsprechend vor. Das Zweite, was festzuhalten ist, wir haben ungefähr klimaschädliche Subventionen im österreichischen Ausgabenmix in der gleichen Größenordnung. Das heißt, durch entsprechende Lenkungswirkung, Umlenkung der Finanzströme, aber auch die Aktivierung von Kapital aus der Industrie, aus der Wirtschaft, aber auch Privatkapital, kann diese Lücke geschlossen werden.
Jetzt gibt es Streichung oder nicht mehr Verwendung fossiler Förderungen. Vereinzelt politisches, so eine Art Lippenbekenntnis. Taten sind da irgendwie noch nicht in irgendwelchen Programmen festgeschrieben. Und die aktuelle Regierung soll ja bis 2030 im Amt sein. Da bräuchte es ein Umdenken noch in dieser Legislaturperiode, damit das dann auch zeitnah alles umgesetzt werden könnte.
Also was der zweite österreichische Sachstandsbericht ganz deutlich zeigt, ist, dass die Zeit zum Handeln jetzt ist quasi. Mit jedem zusätzlichen Jahr, in dem wir effektives Handeln verzögern, wird unsere Lücke nicht kleiner und wir müssen dann umso rascher und vielleicht auch kostenintensiver handeln. Das heißt, hier entsprechend vorausschauend zu planen, heute Entscheidungen für ein zukunftsfähiges Morgen zu treffen, ist das Gebot der Stunde. Und hier müssen natürlich entsprechende Maßnahmen gesetzt werden, um die Emissionslücke im Vergleich der Lastenteilung zu schließen, aber auch unsere Netze, unsere Straßenverbindungen, unseren öffentlichen Nahverkehr entsprechend darauf vorzubereiten, wo wir ihn in 10, 20 Jahren haben müssen.
Dass die Zeit zum Handeln jetzt ist, das liest man auch deutlich zwischen den Zeilen. Also da wimmelt es nur so von Wörtern wie rasch, entschlossen, ambitioniert, zielgerichtet. Also man merkt, es ist dringend. Gleichzeitig hat man das Gefühl, dass das Thema angesichts vermeintlich noch dringenderer Krisen ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist aktuell. Wie kann man diese Dringlichkeit in den Diskurs zurückholen?
Ja, die Klimakrise ist natürlich etwas unter Druck geraten im Kontext der anderen globalen Krisen, aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist zu betonen, dass die Klimakrise angekommen ist und dass sie hier bei uns passiert. Das heißt, quasi alles, was wir tun, um die fortschreitende Klimaerwärmung einzubremsen, unsere Naturräume fit zu machen, unsere sozioökonomischen Systeme fit zu machen für das Morgen, das wird uns hier einen Standortvorteil bringen und auch den Wohlstand im Land sichern. Das heißt, Klimapolitik ist ja nicht ein isoliertes Politikfeld, sondern muss sich durch alle politischen Handlungsfelder erstrecken und die Nutzen und auch die Einsparungen, die wir erzielen können, quasi, wenn wir eine klimaresiliente Zukunft aufbauen, übersteigen die Schäden, die zu erwarten sind, um ein Vielfaches.
Wie kann das gelingen oder was bräuchte es da, um diese positiven Effekte zentraler präsent zu haben?
Effektive Klimapolitik quasi muss auf breite gesellschaftliche Unterstützung aufbauen. Das heißt quasi, die Leute müssen erkennen oder die Menschen in Österreich müssen erkennen, wo die Reise hingeht, welche Risiken auf uns zukommen, wenn wir nicht entschlossen handeln, aber auch welche Standortvorteile, welche wirtschaftlichen Vorteile, welche Vorteile für das alltägliche Leben eine Veränderung hin zu Klimaneutralität bedeutet. Und der Bericht zeigt, dass es eine ganze Reihe an Handlungsportfolien gibt und nicht jeder und jede muss alle diese Maßnahmen im eigenen Bereich umsetzen. Aber es gibt eine ganze Fülle von Maßnahmen, die auch auf der Individualebene gesetzt werden können, um einen Beitrag hier zu leisten. Und letztendlich geht es darum, quasi in einem in einer gesunden Umwelt, in einer klimafitten Zukunft entsprechend ein gutes Leben für uns alle zu gestalten.
Wenn dann vielleicht in 10 Jahren der nächste österreichische Sachstandsbericht ansteht, was wünschen Sie sich, dass dann drinnen steht?
Österreich ist am besten Weg, die Klimaneutralität 2040 zu erreichen.
Vielen Dank. Und den Link zum Interview sowie zu einer ausführlichen Zusammenfassung des 2. österreichischen Klimasachstandsberichts zum Nachlesen finden Sie in den Shownotes. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.